Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
I am so thrilled to be here at Gamescom in Germany. I want to welcome everyone watching around the world. You guys excited for a big week at Gamescom?
Yeah, fast 400.000 Computerspiele-Fans sind aus dem Häuschen. Die Gamescom, eine der größten Branchenmessen weltweit, hat gestern mit neuem feierlichen Brimborium eröffnet. Gleich Thema hier im Kompressor. Außerdem geht's bei uns um die Ästhetik des Coffee-to-go-Bechers und seit Wochen halten die Proteste in Hongkong jetzt schon an. Im Kampf für mehr Demokratie und gegen die wachsende chinesische Einflussnahme spielen die sozialen Medien eine enorm wichtige Rolle. Die Hongkonger Jugend nutzt Nachrichtendienste wie Telegram, WhatsApp und Firechat, um sich zu den Demonstrationen zu verabreden. Doch auch die Gegenseite, die Regierung in Peking, nutzt das Netz für seine Zwecke. Heute teilten Twitter und Facebook mit, dass Profile, Gruppen und Seiten gesperrt wurden, die offensichtlich chinesische Propaganda transportiert haben sollen. Unser Korrespondent in Shanghai ist Steffen Wurzel. Herr Wurzel, 900 suspekte Accounts wurden gelöscht, 200.000 eingefroren. Welche Inhalte wurden über diese Konten verbreitet?
Da muss man trennen. Das eine sind Inhalte, die wirklich falsch sind. Ich habe zum Beispiel was gesehen vor einigen Tagen, ein Video, das verbreitet wurde von einer Frau, die wurde schwer verletzt, weil ein Polizist ihr mit einem Gummigeschoss aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen hat. Diese Frau wird für immer auf einem Auge blind sein wahrscheinlich. Und dieses Fake-Video weckte dann den Eindruck, tolle Recherche. Hier hat jemand rausgefunden, dass eigentlich ein anderer Demonstrant diese Frau verletzt hat. Also klassische Fake News, das ist das eine. Und das andere, was in den letzten Wochen wirklich massiv zugenommen hat, dass vor allem staatliche chinesische Medien, aber auch viele individuelle Twitter-Nutzer zum Beispiel ein gewisses Wording verbreiten, dass so der Eindruck erweckt wird, bei diesen Demonstranten und Demonstrantinnen handele es sich ausschließlich um Terroristen, Krawallmacher, Unabhängigkeitsaktivisten, also unterm Strich um Extremisten, was einfach nicht der Fall ist. Das ist zugegebenermaßen wirklich auch auslegbar. Ich kann nicht genau nachvollziehen, was da Twitter genau gesperrt hat. Interessant fand ich eine Geschichte, die ich gelesen habe, in der die Rede davon war, dass das zum Teil auch Accounts sind, die schon seit vielen Jahren aktiv wurde, wo es jetzt Twitter dann unterm Strich sozusagen zu Boden wurde.
Nun sind ja aber Twitter und Facebook in Festlandchina ohnehin blockiert. Also wie wirksam kann dann diese Art Propaganda da überhaupt gewesen sein? Und die Frage, die sich da anschließt, also hat das die Protestierenden in Hongkong zum Beispiel überhaupt erreicht?
Die Nachricht ist heute natürlich ziemlich eingeschlagen. Viele Aktivistinnen und Aktivisten in Hongkong und auch in Taiwan zum Beispiel, wo das Ganze auch ein Riesenthema ist, haben heute frohlockt und gejubelt und haben das gefeiert als ersten Schritt, so nach dem Motto, endlich tun die Amerikaner mal wirklich was. Es ist aber schon so, dass das Ganze natürlich innerhalb von China völlig wurscht ist, was die Wirkung der Propaganda angeht. Denn sie sagten es, es ist völlig irrelevant, weil hier in Festlandchina Twitter, Facebook, aber auch übrigens Snapchat oder auch andere Google-Aktivitäten und so weiter völlig verboten, weil gesperrt sind. So, daran sieht man aber auch, dass diese ganzen Twitter- und Facebook-Aktivitäten der chinesischen Trolle und auch der chinesischen Staatsmedien übrigens sich komplett aufs Ausland richten, also um so eine Art PR zu machen, um die chinesische Sichtweise, um das chinesische Narrativ zu verbreiten weltweit. Und dem schiebt jetzt Twitter zumindest so ein bisschen einen Riegel vor.
Das ist ja eine verrückte Situation. Also Facebook und Twitter sind in China komplett gesperrt, in Hongkong wirklich erlaubt. Funktioniert diese scharfe Trennung? Also bekommt wirklich kein Festlandchinese mit, was auf Twitter passiert, auch wenn es in Hongkong verfügbar ist?
Jein, es ist so, dass es tatsächlich, es gibt ja mehr als 1,3 Milliarden Menschen in China, sehr viele, mindestens eine Milliarde, schätzt man, sind davon online. Es ist aber wirklich so, dass der Anteil derer, die zum Beispiel auch wie ich, sich über Umwege Twitter und Facebook möglich machen oder auch WhatsApp nutzen zum Beispiel, da gibt es natürlich einige zig Millionen, schätze ich, die sogenannte VPN-Software, also Tunnel-Software, benutzen, die dann doch theoretisch darauf Zugriff haben. Aber es ist verschwindend gering, es macht deswegen keinen großen Unterschied. Und zur Eingangsfrage, ja, man kann das so scharf trennen, was einfach daran liegt, dass Hongkong zwar seit 22 Jahren zu China gehört, aber de facto eine völlig eigenständige, nicht nur Gesellschaft ist, sondern auch ein eigenes Ecosystem, wie man so auf Englisch schön sagt, also ein eigenes technologisches Universum ist. Man merkt das nicht nur daran, dass das Internet eben nicht gesperrt, sondern komplett frei ist, sondern auch daran, dass wenn ich zum Beispiel in die U-Bahn in Shanghai steige, haben die Leute alle auf ihren Handys ausschließlich chinesische Apps, die sie benutzen, chinesische Medien-Apps, chinesische Social-Media-Maps, Apps. Und in Hongkong in der U-Bahn zum Beispiel geht es so zu wie in Berlin oder New York oder London auch. Was natürlich die chinesischen Staatsmedien trifft, ist die Tatsache, dass Twitter ja auch angesagt hat heute so in einem Nebensatz. Übrigens, wir verbieten es künftig, dass staatlich finanzierte Medien aus nicht-demokratischen Staaten, die dürfen künftig nicht mehr Werbung schalten bei Twitter. Das wird natürlich so englischsprachigen Medien wie CCTV oder CGTN, wie es auf Englisch heißt, People's Daily, Global Times, Xinhua News Agency, das wird denen kräftig natürlich Nachteile bringen weltweit.
Twitter und Facebook haben zahlreiche Propagandakonten Chinas gelöscht bzw. eingefroren. Steffen Wurzel ist unser Korrespondent in Shanghai. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ein Jugendlicher im Trainingsanzug lungert auf einem Stein vor einem Plattenbau. Sein Haarschnitt und die Klamotten nicht wirklich cool. Sein Blick leer, gelangweilt, nichts Großes mehr erwartend. Das Bild gehört zu einer Ausstellung, die am Wochenende in Cottbus eröffnet hat und die sich wie ein Kommentar zur ostdeutschen Befindlichkeit liest. Unter dem Titel »Die anderen sind wir«. Bilder einer dissonanten Gesellschaft. Kuratiert hat die Ausstellung die in Hamburg lebende Bildredakteurin Kalle Garrido aus der Künstlergruppe Apparat. Und die ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Garrido.
Guten Tag, Frau Uwe.
Es gibt diesen schönen Buchtitel, Der Osten ist nur ein Gefühl. Da schildern Ostdeutsche ihre ja durchaus ambivalenten, aber eben auch sehr nostalgischen, liebevollen Gefühle ihrer Heimat gegenüber. Sie zeigen Bilder einer, wie Sie es nennen, dissonanten Gesellschaft. Wie würden Sie diese Dissonanz, diesen schrägen Klang beschreiben?
Ich würde als allererstes sagen, dass unsere Ausstellung sich nicht explizit auf die ostdeutsche Gesellschaft fokussiert, sondern auf die deutsche Gesellschaft insgesamt. Wir sind alle lebende Kuratorinnen und Künstler und Künstlerinnen in Berlin, aber auch in anderen Teilen dieses Landes und haben auch unterschiedliche Herkünfte. Deswegen finde ich, dass es hier kein Schwerpunkt von über Ostdeutschland ist, sondern eher über Deutschland. Mhm. Und daraufhin würde ich sagen, dass diese Dissonanz, das ist für uns, also alle Phänomene, die irgendwie in uns im Leben einen Missklang erzeugen. Und damit meinen wir Meinungen, die vielleicht mit unseren eigenen Meinungen nicht zu vereinen sind. Also diese ganze Widersprüche und die Komplexitäten, die wir in der Gesellschaft empfinden, mit denen wir nicht umgehen können. Das ist für uns Dissonanz. Ich habe das natürlich bewusst auch musikalisch beschrieben, weil ich finde, dass Musik manchmal so ein Gefühl erzeugt, wie zum Beispiel, wenn man ein Jazzstück hört, wo es so eine Spannung, eine gewisse Spannung gibt, die man irgendwie automatisch lösen möchte, aber nicht kann. Das empfinden wir eben in dieser Gesellschaft mit den Phänomenen, die wir in dieser Ausstellung zeigen.
Hm. Sie zeigen da 10 fotografische Positionen, die wirklich einen weiten Bogen schlagen. Wir sehen Fotos weggelaserter oder überstochener Nazi-Tattoos, Plattenbauserien. Es geht um die Spuren des Holocaust über 3 Generationen hinweg. Wir sehen Deutsche, die ausgerechnet jetzt nach Ungarn emigrieren, um am Balaton ein beschauliches Leben zu führen. Die Arbeit zum Beispiel »The Wolf is Present«, »Der Wolf ist anwesend« von Hannes Jung. Das sieht so aus, Jung fotografiert in kühler Schwarz-Weiß-Optik Orte, an denen irgendwann mal ein Wolf gesichtet wurde. Und diese Leerstelle, die erzeugt jetzt so eine ganz merkwürdige Beklemmung, also so ein ganz mulmiges Gefühl, als müsse der da noch irgendwo lauern. Worum geht es Hannes Jung genau?
Also Hannes Jung hat bewusst den Wolf nicht fotografiert, weil es ein Phänomen ist, was eigentlich für Angst steht, aber letztendlich wie gefährlich ist tatsächlich ein Wolf und warum macht uns dieser Symbol in dieser Gesellschaft so viel Angst? Es gibt Themen wie zum Beispiel die Energiewende oder Veränderungen, die uns Angst machen, wo wir einfach nur keine Lust auf diese Veränderung haben, aber es sind letztendlich Veränderungen, auf die wir uns nicht einlassen. Aber warum lassen wir uns nicht darauf ein? Das wollte er mit diesen Bildern zeigen, also auf Phänomene hinweisen, die uns verunsichern, aber wo dahinter letztendlich keine tatsächliche Bedrohung steht.
Mhm. Ein anderes Beispiel, das mir sehr lange nachging, das sind die Arbeiten von Jakob Ganselmeier. Ganselmeier hat über Jahre hinweg über die Organisation Exit Nazi-Aussteiger begleitet und er porträtiert nun in seiner Serie Männer, die ihre tätowierten Oberkörper im Grunde präsentieren, ja, wie Versehrte, also fast wie Kriegsveteranen, die ihre Wunden fotografieren lassen. Also wir erkennen da verblasste oder eigentlich unvollständig weggelaserte Hakenkreuze, frisch überstochene Tattoos, zum Beispiel mal einmal in Form eines grellen Ghetto-Blasters. Ich finde besonders krass aber den Blick dieser jungen Männer. Wie würden Sie diesen Blick beschreiben?
Ich würde diesen Blick so beschreiben, dass sie ein wenig so an einem vorbeischauen und ich sehe da eine gewisse Verunsicherung auch. Mhm. Und das spürt, glaube ich, auch der Betrachter. Das ist einfach eine Frage, wie gehen wir eigentlich mit so einem komplexen Prozess um? Glauben wir tatsächlich diesen jungen Männern, die dieser Ideologie hinter sich gelassen haben? Das ist, glaube ich, was diese Serie letztendlich ausmacht. Wir schauen Menschen, die ausgestiegen sind, aber glauben wir, dass sie tatsächlich ausgestiegen sind? Das untersucht Ganzelmeier in dieser Arbeit. Mhm. Und das ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie der Betrachter darauf reagiert, ob er diese Komplexität zulässt und diese Widersprüche, die da erzeugt werden.
Lassen Sie uns gern kurz noch über eine dritte Arbeit sprechen. Andrea Grützners Fotos von einem DDR-Spielset aus den 50er Jahren. Das ist so eine Art frühes, streng formatiertes Steckset zum Thema Plattenbau. Also man hat da im Mini-Format sämtliche Teile für den Bau einer Plattenhaussiedlung. Fenster, Türen, Fundamente, sogar Balkone. Was macht Andrea Grützner mit diesen Teilen und was hat sie daran so fasziniert?
Andrea Grützner hat dieses Spiel wieder entdeckt. Damit hat sie in ihrer Kindheit gespielt. Das hat sie aber jetzt auch in einer Schublade gefunden und hat sich gefragt, wie sie damals mit diesem Teil umgegangen ist. Dieses Spiel ist so darauf eingerichtet, dass man tatsächlich nur eine Art von Plattenbauten erstellen kann. Und in der Bauanleitung lautet ein Satz: Anstatt der dir im Bild gezeigten Baumodelle, lass spielen deine Fantasie, du bist ja helle. Und sie hat sich, als sie dieses Spiel wiedergefunden hat, gefragt, was meinen Sie eigentlich mit helle und was soll ich dann sonst machen als das, was eben vorgegeben wurde? Und damit spielt Andrea Grützner und macht aus diesen Baukasten ganz neue Strukturen, zitiert damit Architekten oder Architekturmodelle von sehr bekannten Architekten aus dem 20. Jahrhunderts und reklamiert letztendlich auch die Fantasie, die wir vielleicht heutzutage in dieser Gesellschaft brauchen, die auch notwendig ist für eine Veränderung und um rauszufinden, wie wir unser Zusammenleben neu gestalten können. Und das finde ich so schön und so ein schöner Beitrag für diese Ausstellung, dass man eben nicht nur über die negative Punkte dieser Gesellschaft spricht, sondern auch über das alles, was noch zu entdecken ist und wie wir unser Wir und wie wir unsere Strukturen in der Gesellschaft neu gestalten können.
Nun haben Sie eingangs gesagt, diese Ausstellung versteht sich ganz ausdrücklich als gesamtdeutscher Blick. Sie findet aber in Ostdeutschland statt, in Cottbus, unmittelbar vor der Landtagswahl. Das wirkt schon wie ein Kommentar zur aktuellen Situation. Ist das so beabsichtigt?
Es war nicht beabsichtigt, es hätte in jeder anderen Stadt stattfinden können. Ich denke aber, dass das Museum damit natürlich auch ein Gefühl aufgreift, was gerade im künstlerischen Bereich sich auch natürlich entwickelt. Jeder Künstler oder jede Künstlerin will sich natürlich irgendwie positionieren zu den aktuellen gesellschaftlichen relevanten Themen. Und ich denke, wir sind einfach gelungen zusammengekommen, also sowohl die Gruppe als auch das Museum. Und wir machen, denke ich, keinen Kommentar, aber wir entscheiden uns natürlich bewusst, auf diese Themen hinzuweisen und da eine Debatte zu fordern, die wir für notwendig halten. Und es ist insgesamt die Ausstellung eine Anregung, darüber nachzudenken, wie das Wir sich in unserer Gesellschaft definiert, wer sagt Wir und wer gehört dazu.
Die anderen sind wir, Bilder einer dissonanten Gesellschaft. Die Ausstellung läuft noch bis 30. Oktober im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus. Karle Garrido hat die Schau kuratiert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute vorne mit Susanne Balthasar.
6 Debütromane sind in der Auswahl für den Deutschen Buchpreis 2019. Insgesamt 20 Titel stehen auf der Longlist, 11 davon wurden von Frauen geschrieben, 6 Autoren kommen aus Österreich. Unter den Anwärtern finden sich auch bekannte Namen wie Sascha Stanicic, Ulrich Wölk oder Marlene Strerowitz. Nach Ansicht unserer Literaturredakteurin Wiebke Poromka zeigt sich in der Auswahl eine thematische Tendenz.
Die Gegenwartsliteratur insgesamt hat ja so einen gewissen Trend, der sich hier auch spiegelt in dieser Liste. Ich fasse das mal unter dem Schlagwort Identitätspolitik. Also die Frage, wie steht es um unsere Geschlechterdefinitionen, um die Geschlechterverhältnisse? Das sind große Fragen, die da thematisiert werden nach der kulturellen, religiösen oder auch ethnischen Identität.
Der Deutsche Buchpreis wird im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben. Auch das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf hat die Kündigung der Intendantin des Wuppertaler Tanztheaters, Adolf Binder, für unwirksam erklärt. Wie die erste Instanz befand das Gericht, die angeführten Gründe reichten nicht für eine fristlose Kündigung. Das Arbeitsverhältnis war vom Tanztheater Wuppertal im Juli 2018 nach nur einem Jahr beendet worden. Begründet wurde dies vor allem mit dem Fehlen eines umsetzbaren Spielplans für das weltberühmte von Pina Bausch gegründete Haus. Inzwischen hat die Kompanie mit Bettina Wagner-Bergelt eine neue künstlerische Leitung. Mit der Messe Gamescom wird Köln zum Zentrum für Computerspiele. Während professionelles Computerspielen, der E-Sport, in Deutschland immer mehr Anhänger findet, geht die Zahl der Unternehmen, die Spiele vertreiben und entwickeln, zurück. Fördergelder in Höhe von 50 Millionen Euro für die Branche sind 2020 nicht mehr im Bundeshaushalt vorgesehen. Tankred Schipanski, der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion, hält das für einen Fehler.
Diese digitalen Spiele sind wirklich ein entscheidender Treiber für Innovation. Es geht hier um Bereiche wie künstliche Intelligenz und es geht um eine Treiberstellung für andere Wirtschaftsbereiche. Die Filmwirtschaft, die Architektur, aber auch die Baubranche sind alles Branchen, die davon inspiriert werden, wo die Game-Industrie ganz einfach Vorreiter ist. Und damit ist das auch eine indirekte Förderung für diese ganzen anderen Wirtschaftsbereiche.
Die Gamescom dauert noch bis zum 24. August. Politischer, digitaler und mit mehr Privatgeldern ausgestattet. So stellt sich die neue Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, die Zukunft ihrer Institution vor. Die Stiftung, eine der größten Kulturstiftungen Deutschlands, könne zu einer Denkfabrik für Politik und Gesellschaft werden, so Lorenz. Digitalisierung soll unter ihr Chefsache werden. Außerdem soll die Stiftung mehr Spendengelder etwa von Privatunternehmen bekommen.
Gestalten. Architektur und Design.
Er ist komplett in Verruf geraten, weil so schwer zu entsorgen und trotzdem wird er täglich millionenfach weiter benutzt. Die Rede ist vom Pappbecher für den Coffee to go. Inzwischen gibt es viele Alternativen auf dem Markt, aber so leicht lässt sich der To-Go-Trinker von der Pappe überhaupt nicht abbringen. Hat es am Ende etwas mit dem Design zu tun oder vielleicht mit der Haptik, mit dem Geschmacksempfinden oder vielleicht mit dem Lebensgefühl? Marietta Schwarz ist dieser Frage unter Kaffeefetischisten nachgegangen.
Vor Monaten habe ich von den Berliner Verkehrsbetrieben ein Merchandising-Produkt geschenkt bekommen. Und zwar einen Coffee-to-go-Becher aus Kunststoff. Lange stand er im Regal rum, bis ich ihn testete. Das Ergebnis war enttäuschend. Der Cappuccino schmeckte irgendwie anders. Der Becher fühlte sich wie ein billiger Zahnputzbecher an. Dickwandig, viel Material, aber kein Gewicht. Ich habe das bunt bedruckte Ding dann mit zu einer meiner Lieblingscafé-Bars in Berlin gebracht und den Inhaber einfach mal gefragt.
Würdest du aus dem Kaffee trinken?
Nee, ich trinke grundsätzlich sowieso nur aus Porzellan oder Glas.
Der Inhaber, Arno Schmeil, ist ein Urgestein der Barista-Szene. Vor 18 Jahren gründete er Double Eye, eine preisgekrönte und trotzdem unprätentiöse Kaffeebar.
Und gab es vor 18 Jahren auch schon Pappbecher, um den Kaffee mitzunehmen?
Doch, einige Ketten, bei denen war das mehr oder weniger ein Standard. Und ich habe zum Beispiel damals gesagt, nee, machst du nicht. Habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang durchgehalten, bis so viele Nachfragen kamen, dass ich dann Pappbecher genommen habe. Und mittlerweile ist es wirklich eine erschreckende Zahl. Das sind 60.000 Becher im Jahr.
Ungefähr ein Drittel seines gesamten Umsatzes, sagt Arno Schmeil. Hinterm Tresen rödeln die jungen Baristas. Und jedem Kunden, der nach einem Pappbecher verlangt, bieten sie einen sogenannten Recap-Becher aus Plastik an. Man kann ihn wie eine Mehrwegflasche irgendwo zurückgeben. Der kleine Recap ist dünnwandig, das finde ich schon mal gut. Türkis, ganz schlichtes Design. Aber
mich erinnert das so ein bisschen an Kindergartenzeit, wo man so Flaschen zum Umhängen hatte mit dem Kakao drin. Ja. Und das war der Deckel.
Ah, ja.
Für den Laden bedeutet das Mehrwegsystem aber auch mehr Aufwand, sagt Arno. Die Becher müssen gespült werden, Hygienevorschriften eingehalten und der Kunde versaut sich möglicherweise nach dem Trinken mit dem ungespülten Becher seine Tasche.
Die Idee ist fantastisch, ist amazing. Aber die Plastik ist sehr, sehr, sehr fein. So, wenn ihr geht ein Longblack darin, ist zu heiß.
Gianenrico Sagnol. Andere Bar, Chapter 1. Hier wird auch Filterkaffee serviert. Gianenrico trinkt ebenfalls ausschließlich aus der Porzellantasse. Anders als seine Kunden. Die ideale Alternative zum Pappbecher ist ihm noch nicht begegnet.
Ich habe ein paar Bambubecher probiert und bei mir war, wir trinken Kaffee mit Holz, Gewürz mit Holz.
Er hält mir den Siebträger der Espressomaschine hin. Aus Kaffeesatz, meint er, würden inzwischen ja auch Becher hergestellt.
Viele Leute, sie machen diese Tasse nicht, weil sie sind zu leicht.
Und auch in anderen Bars sehe ich keine Mehrwegbecher. Die Kellnerin einer großen Kette beichtet mir, mit Bedauern stelle sie fest, dass viele Kunden den Pappbecher mit Markenaufdruck anscheinend immer noch so cool finden, dass sie sich mit ihm sogar an den Tisch setzen. Woanders sagt der Barista, dass selbst Stammgäste keine Mehrwegbecher wollen, weil das ein Gefühl von Abhängigkeit schaffe. So verrufen der beschichtete Pappbecher inzwischen ist, so sehr scheint er doch noch ein diffuses Versprechen in sich zu tragen. Von Freiheit und für manche eben auch von Coolness. Ich bin immer auf Achse, keine Zeit, mich hinzusetzen. Dass die Pfandbecher von Recap den Look der Pappe übernommen haben, ist deshalb alles andere als Zufall.
Wir haben uns dabei an den gängigen Einwegbechern orientiert, weil es die Leute kennen und wir letztendlich aufs selbe Regal wollen,
sagt Iris Filzmeier, Sales Manager von Recap.
Und die Schwierigkeit ist, wenn er nicht schön genug ist, dann nimmt ihn der Kunde nicht und wenn er zu schön ist, dann bringt er ihn nie wieder zurück.
Die matte Oberfläche strahlt Wertigkeit aus, erinnert an die Pappe. Der Übergang von Boden zum Becherrand ist abgerundet, damit die Crema beim Eingießen nicht zerstört wird. Über 3000 Kunden hat Recap inzwischen deutschlandweit, Tendenz wachsend. Am Ende aber, sagt Arno Schmeil, ist der Hype um die Barista-Kultur und die besten Kaffeesorten mit der To-Go-Mentalität überhaupt nicht vereinbar.
Wenn man sich auf so einem hohen Level begibt, ne, wo man sagt so, der hat aber was von Mandelblüte, der Kaffee, ne, oder der Kaffee hat was von einem weißen Pfirsich, ne. Ey Leute, dann trinkt den Kaffee bitte nicht aus einem Pappbecher oder aus einem Plastikbecher. Dann nimmt vernünftiges Porzellan und dann erübrigt dieses ganze Gequatsche, was jetzt wirklich besser ist und was nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hallo? Ist da wer? Wie kann ich helfen?
Wir haben gehört, dass du hier ein Haus bauen willst.
Ja, das ist richtig.
Wir wollen dich davon abbringen.
Ihr Meerschweinchen wirkt aber, als wollt ihr dir helfen.
Ja, nicht. Ich habe sogar eine Stirnlampe. Guck. Ach, halt doch die Klappe. Was machst du da unten?
Schau mir die Baugrube an.
Ja, klar. Jungs, lass ihn uns rausholen und hier zuschütten.
Was?
Sorry. Vielleicht kommst du freiwillig hoch. Dann stecken wir dich zu den anderen in die Höhle.
Aber ich hätte gern ein Haus mit Privatsphäre.
Ich besorg dir dann auch so einen Helm.
Nee.
Hallo.
Wow.
Oh.
Es ist wieder soweit. Jedes Jahr um diese Jahreszeit pilgern hunderttausende Computerspielfans aus der ganzen Welt nach Köln zur Gamescom. Heute hat sie für Fachbesucher und Presse eröffnet, den ersten wirklichen Höhepunkt. Den gab es aber schon gestern Abend.
I am so thrilled to be here at Gamescom in Germany. I want to welcome everyone watching around the world. You guys excited for a big week at Gamescom?
Zum ersten Mal gab es nämlich eine Gamescom-Eröffnungsgala. Die war so voll, dass selbst unser Kollege und Gamescom-Special Agent Markus Richter nicht mehr rein durfte. Aber den Livestream, den hat er sich kritisch angeschaut. Markus Richter, erster Eindruck, wie war sie, die Premiere der Gamescom Opening Night?
Groß. Es gab ein großes Aufgebot. Wir haben da ja gerade Geoff Keighley gehört. Das ist der Mann, der die Game Awards erfunden hat und auch moderiert. Und das ist eine Show, die versucht, so etwas wie die Oscars für die Games zu sein, findet jährlich in den USA statt. Und die Opening Night sollte dann sowas wie eine Mini-Ausgabe davon sein, war ganz ähnlich gestaltet. Aber ähnlich gestaltet heißt eben, das ist gar keine Gala, sondern im Prinzip so eine Art zweistündige Werbeshow für die Spieleindustrie. Ich habe 27 Spiele in meinen Notizen erzählt, die in relativ kurzen Trailern und Gesprächen vorgestellt wurden. Man könnte sagen, es war ein Produktpräsentationsgewitter. Die Fans warten auf sowas und feiern das auch, aber so von einer feierlichen Eröffnung für die Öffentlichkeit würde ich da eher nicht sprechen.
Aber ich las davon, es wurden da auch die Gamescom Awards verliehen, also Preise für Spiele, die dann auf der Messe gezeigt werden. War das dann auch eher so eine Werbeverkaufsshow oder gab es wenigstens da so ein bisschen Glamour?
Naja, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht versucht haben. Es gab so eine extra Einblendung. Also da wurde dann die Kamera umgeschaltet zu Sydney Goodman. Das ist eine Moderatorin von IGN, einer riesigen Spieleseite. Und die hat dann diese Gamescom Awards verliehen.
How are you feeling?
Well, that's fantastic. I'm very happy. I'm sure that the team will be very happy about that.
Hier hören wir gerade Mark Healy, der das Spiel Dream ausgezeichnet bekommen hat. Und diese Verleihung wirkt aber so ein bisschen wie Übergaben, wie Außenübertragung beim Sport. Wie fühlen Sie sich? Ist das nicht toll? Schnell abgehakt, Pflichtprogramm. Generell muss man wirklich sagen, das war alles super, super dicht. Da wurde nichts erklärt. Das heißt auch, dass diese Veranstaltung davon ausgegangen ist, das gucken eh nur die GamerInnen.
Das heißt eigentlich so eine Art komprimierte Version der Gamescom in 2 Stunden für Eingeweihte auf Englisch. Also das Ziel war offenbar nicht, mehr Öffentlichkeit zu erzeugen.
Jein, weil man könnte vielleicht sagen, es war auf jeden Fall nicht das Ziel, mehr deutsche Öffentlichkeit zu erzeugen. Das zeigt, glaube ich, eher diese Veranstaltung, dass die Gamescom international ganz zielgerichtet immer um ihren Platz kämpft und da Stufen nach oben erklimmt. Es gibt ja noch 2 andere große Messen auf der Welt für Games, die E3 und die Tokyo Game Show. Und damit, dass man jetzt diese Opening Night Geoff Keighley übergeben hat, ist das eine klare Ansage. Schaut mal her, liebe Welt, wir machen nicht eine Spielemesse in Deutschland, sondern wir machen das für euch. Und die in den Fachmedien findet die Gamescom auch schon länger statt. Aber so hat man halt nochmal so einen weiteren Schritt ins Internationale genommen und etabliert. Keighley bringt auf jeden Fall auch massive Öffentlichkeit mit. Ich habe in seinem Stream, wo das übertragen wurde, auch mal geguckt. Da haben zeitweise bis zu 60.000 Leute gleichzeitig geguckt, während auf dem offiziellen Gamescom-Kanal nur so 5.000.
Oh, aber dennoch gab es bei dieser Show denn doch jetzt vielleicht irgendeinen Teil, der noch hängen geblieben ist inhaltlich?
Das wurde schon angekündigt, da haben alle drauf gewartet und das war dann auch groß und lang. Es gab eine Ausnahme, die hatte mehr Zeit. Die letzte halbe Stunde war komplett Hideo Kojima gewidmet in seinem Spiel Death Stranding. Hideo Kojima ist eine Spiele-Ikone, der ist für die Metal Gear Solid-Reihe bekannt und hat eben jetzt schon seit längerem Death Stranding angekündigt. Das ist so ein ganz seltsames Science-Fiction-Spiel, in dem der Hauptheld mit einem Baby in einem Tank vor der Brust geschnallt durch die Welt läuft. Und es gibt halt bis jetzt nur so erste Einblicke. Niemand weiß genau, wie das eigentliche Spiel funktioniert. Und das wurde da zum Beispiel auch zum ersten Mal gezeigt. Es gab dann viel Geplänkel zwischen Moderator Geoff Keighley und Kojima nochmal. Das war dann wirklich ganz nett und man ist dann auch irgendwie gespannt auf das Spiel. Aber wenn das auch unterhaltsam war, zeigt das andererseits auch, dass diese Gesamtshow eigentlich nur so eine 1,5 Stunden Werbeblock für diese halbe Stunde Programm war. Ich würde also sagen, diese erste Opening Night war ein guter Auftakt, aber das könnte gerne im nächsten Jahr ein bisschen entspannter und ein bisschen inhaltlicher werden.
Sagt Markus Richter zur Gamescom Opening Night. Heute ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet. Von morgen an bis einschließlich Samstag dürfen dann alle aufs Messegelände in Köln, wobei die Karten für die Tage am Wochenende wohl schon so gut wie ausverkauft sind. Hier im Deutschlandfunk Kultur werden wir selbstverständlich weiter über die Messe berichten. Markus Richter, vielen Dank.
Sehr gerne.